Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Rund 9 Monate ist es nun her, seit Diktator Bashar al-Assad von der syrischen Opposition gestürzt werden konnte nach jahrelangem Bürgerkrieg. Der Fall von Damaskus markierte das Ende des Regimes der Familie Assad, die Syrien seit 1971 als totalitäre Diktatur regiert hatte. Assad floh mit seiner Familie nach Russland dann. Und die syrischen Rebellen erklärten anschließend ihren Sieg gegen die Assad-Regierung im Staatsfernsehen. Seit dieser Zeit, seit diesen Monaten, gibt es quasi eine Art neuer Zeitrechnung in einem neuen Syrien. Ein Meilenstein sind die ersten Wahlen seit dem Sturz des Diktators, die nun seit Montag laufen. Wir zeichnen am Dienstag auf, sind also quasi mittendrin im Wahlvorgang, im Wahlprozess. Vielerorts ist von einem historischen Ereignis die Rede, doch wirklich freie und demokratische Wahlen, wie wir sie uns vorstellen, die sind es dann nun doch nicht. Ein Grund ist sicherlich dafür, dass nicht in allen Regionen und Provinzen gewählt werden darf. Während die Großlagen und die Großkriege die Schlagzeilen dominieren, ist die Lage in Syrien leider ein wenig aus dem Blick geraten, doch nicht in der Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Mein Name ist Taya Tricarico, ich leite das Politikteam der Wochentaz und bei mir ist heute Julia Neumann. Hallo Julia.
Hallo.
Herzlich willkommen in der Fernverbindung. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du hier bist. Eigentlich lebst du ja in Beirut im Libanon und machst quasi in Berlin nur einen kurzen Stopp. Und deswegen sprechen wir hier auch gemeinsam im Taz-Podcast-Studio in Berlin, weil normalerweise in der Fernverbindung rufen wir unsere Korrespondentin in aller Welt ja immer an und machen dann eine Sitzung in einer echten Fernverbindung. In deinem Berichtsgebiet, Julia, du lebst ja im Libanon, kümmerst du dich natürlich um die Belange im Libanon einerseits, aber natürlich auch um die gesamte Region und seit dem Sturz Assad sicherlich auch mehr um Syrien. Julia, diese Wahlen, die jetzt stattfinden, die jetzt seit Montag laufen, wie schätzt du die ein? Sind die aus deiner Sicht tatsächlich historisch?
Ja, historisch auf jeden Fall. Frei, unabhängig, gleich und direkt, wie wir Wahlen kennen, sind sie ganz sicher nicht. Also es sind undemokratische Wahlen, deswegen Wahlen hier in Anführungsstrichen. Ich würde eher sagen, es sind Auswahlen der syrischen Versammlung bzw. des syrischen Parlaments. Ein Drittel wird direkt von Übergangspräsident Ahmad al-Shara ausgewählt. Da gibt es gar keine Wahlen. Und das zweite Drittel wird indirekt gewählt über Wahlausschüsse.
Vielleicht kannst du doch mal ein bisschen unseren HörerInnen auch erklären, wie dieses Wahlsystem genauer funktioniert. Also sprich, wer und was wird eigentlich gewählt? Und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Figur, die besonders hervorsticht.
Ja, also es gibt insgesamt 210 Sitze. 70 davon wählt der Übergangspräsident selbst aus. Also die sind dann gesetzt. Und die restlichen 2/3, also rund 140, die werden über die Wahlausschüsse gewählt. Das geht dann so, es gibt einen nationalen obersten Wahlausschuss, der wiederum hat Unterausschüsse gebildet auf lokaler Ebene und die haben dann Listen erstellt. Und auf diesen Listen stehen ca. 30 bis 50 Personen drauf. Die Liste wird dann vom nationalen Wahlausschuss wieder angesehen, korrigiert. Der sagt dann, gibt es dann okay und das Go. Und die Leute, die dann auf dieser Liste stehen, die können dann gewählt werden. Aber die werden nicht von BürgerInnen gewählt, sondern die werden von den Wahlausschüssen selbst gewählt. Also die 50 Personen, die auf dieser Liste stehen, wählen sich untereinander quasi selbst aus.
Da ja nun die ersten Wahlen oder sogenannten Wahlen oder Auswahlen, wie du sie gerade nanntest, das ist wahrscheinlich sicherlich das treffendere Wort dafür. Wenn die dann zu Ende sind, dann wird ausgezählt, aber eigentlich sind die meisten Sitze ja schon gesetzt, das ist also klar. Ist dennoch damit Überraschungen zu rechnen?
Also ich glaube, es wird keine Überraschungen geben. Wir können vielleicht sagen, es gibt positive Entwicklungen. Also die positive Entwicklung ist, dass die Regierung, die Übergangsregierung zugesagt hat, dass 20% der Plätze für Frauen sind. Also es soll eine Frauenquote von 20% geben. Das ist schon mal gut. Warum gibt es diese Frauenquote von 20%? Weil sich ganz viele Menschen, vor allem die Frauen, in der Zivilgesellschaft dafür eingesetzt haben. Es gibt sehr viele Kommissionen, es gibt sehr viele Initiativen, es gibt Organisationen. Und da ist auch vor dem Sturz des damaligen Machthabers Bashar al-Assad sehr viel in der Community, in der Exilbewegung, der Exilgesellschaft oder Zivilgesellschaft passiert. Die haben sich auf diesen, ich sag mal, Tag Null vorbereitet und die haben dann alle ihre Forderungen oder das, was es schon gab, was sie an Konzepten hatten, an die Übergangsregierung gegeben oder vorgetragen und haben natürlich auch Druck ausgeübt. Und so entsteht das dann, dass aus zivilen Verbänden, Organisationen, Zusammenschlüssen dann eine politische Forderung eben an die Machthabenden getragen wird. Dann gab es natürlich auch noch Druck von ausländischen Regierungen, beispielsweise Deutschland, die gesagt haben, es braucht Minderheitenschutz und es braucht natürlich auch eine Beteiligung und Schutz von Frauen. Und so geht das dann, dass das ein bisschen durchgedrückt wird, weil das natürlich dann auch verbunden ist mit politischer Stabilität. Und diese politische Stabilität braucht es, um wiederum Investitionen zu bekommen. Also es ist ein bisschen so zum Zusammenspielen von mehreren Faktoren, wie dann die Übergangsregierung entscheidet, wie demokratisch es ist oder wie bestimmte Personen oder in Anführungszeichen Minderheiten einbezogen werden oder eben ausgeschlossen werden.
Also insofern muss man durchaus jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen sehr kritisch darauf achten, was dann tatsächlich jetzt auch die Folgen da sind und was passiert. Das bringt mich zu einem Aspekt, der hier in Deutschland auch immer sehr, sehr stark diskutiert wird. Wir haben jetzt in der Taz auch gerade ein großes Projekt zum Thema Sommer der Migration, Sommer der Flucht, also vor 10 Jahren, als eine hohe Anzahl an Menschen aus Syrien auch nach Deutschland kam und jetzt mit dem Sturz Assads sich viele Menschen auch überlegen, wieder zurückzugehen. Aus deiner Perspektive auch als Expertin würdest du sagen, dass solche Wahlen durchaus ein Kriterium oder ein Momentum sein könnten für ein sichereres Land, ein Land, das auf dem Weg ist zu einer wie auch immer gearteten Demokratie?
Also ich würde den Weg zur Demokratie nicht an diesen Wahlen festlegen, weil wie gesagt, es sind keine basisdemokratischen Wahlen und das wäre vielleicht auch sehr früh, dass in Syrien so zu planen und zu organisieren. Es braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, in der sich auch politische Parteien formieren, Forderungen formulieren und es eine politische Landschaft in dem Land gibt. Die gibt es bereits, aber die ist wenig institutionalisiert in tatsächlichen politischen Parteien. Was wir gerade sehen in Syrien, finde ich, ist eher weg von einer Demokratiebewegung. Also es ist ganz klar hin zu einem Kapitalismus, wenn wir jetzt vom Wirtschaftssystem reden. Aber wenn wir von BürgerInnenbeteiligung reden, von einem demokratischen System, dann würde ich sagen, ist da eher eine Rückbesinnung auf autoritäre Strukturen. Und das wiederum kann man dann analysieren. Natürlich gibt es gewisse Druckpunkte oder Druckfaktoren. Also dieses System, das politische System beziehungsweise die Übergangsregierung ist gar nicht so stabil in ihren Sitzen. Natürlich, es gibt sektiererische, konfessionelle Konflikte, die gerade sehr stark ausgeweitet sind, Massaker. Es gibt sehr viel Druck von ausländischen KämpferInnen, die teilweise auch in der nationalen Armee sind, die teilweise geholfen haben, Assad zu stürzen, die jetzt der Übergangspräsident unter Kontrolle halten muss, die eine Bedrohung für das Land sind und die man nicht wegbekommt. Gleichzeitig gibt es natürlich Forderungen von internationalen GeldgeberInnen, die auch in Syrien investieren möchten, die dann aber wiederum auch natürlich mit politischen Forderungen verknüpft sind, beispielsweise Schutz von Minderheiten, wenn wir jetzt von Europa reden. Da war das große Thema Beteiligung von Frauen. Natürlich die Freiheit anzuziehen, was Menschen möchten. Also dass da keine sunnitische Islamisierung stattfindet. Und so muss der Übergangspräsident natürlich immer so ein bisschen abwägen, wen hält er hier wie in Schach und wie verliert er natürlich auch seine Macht und seinen Einfluss nicht.
Es ist auch klar, dass da sehr wahnsinnig viel Bewegung und Dynamik drin ist. Wir müssen jetzt aber auch noch mal über die Regionen sprechen oder Provinzen sprechen, in denen nicht gewählt werden darf. Eine dieser Provinzen ist Suweida. Dort lebt die Minderheit der Drusen. Und Suweida ist ja in den vergangenen Wochen leider durch schreckliche Ereignisse wieder in die Schlagzeilen geraten, als es dort gewaltsame Zusammenstöße zwischen den Regierungskräften und lokalen Kämpfern gegeben hat. Etliche Zivilisten sind auch dabei ums Leben gekommen. Und die Zentralregierung oder die Übergangsregierung argumentiert ja derzeit so, dort darf nicht gewählt werden aufgrund der Sicherheitslage. Julia, du warst ja selbst vor einigen Wochen vor Ort und hast in der Taz auch eine ganz tolle Nahaufnahme geschrieben. Also hier an der Stelle auch die Leseempfehlung dazu. Welchen Eindruck hattest du von den Menschen, denen du begegnet bist? Sind die voller Angst, verzweifelt oder trotzdem gibt es noch Hoffnung? Vielleicht kannst du ein paar Szenen und Eindrücke uns schildern.
Ja, erst ganz kurz. Ich würde einhaken bei diesem Argument, die sind ausgeschlossen wegen der Sicherheitslage. Also das ist sicherlich ein Argument, was die Übergangsregierung vorträgt.
Das ist von politischer Seite im Moment gerade so als Argument, als öffentliches Argument getätigt, ja.
Genau, also es geht da ganz stark um Macht und um Einfluss und natürlich auch um eine nationale Einheit, die Regierung gerne möchte. Und sie möchten eben auch die Kontrolle über die kurdischen Gebiete, die wiederum Autonomie möchten, eben Rojava. Und deshalb sind Raqqa und Hasakeh ausgeschlossen, also die mehrheitlich kurdischen Gebiete. Und Sweda ist auch ausgeschlossen. Und ich würde sagen, das sind eben die Gebiete, die Autonomie und Selbstverwaltung einfordern und dem die Übergangsregierung nicht stattgeben möchte und wogegen sie auch aktiv ankämpft, wie wir in Sweda bei den Massakern gesehen haben. Und bei diesen Massakern waren eben auch Regierungstruppen beteiligt. Ob sie jetzt direkt befehligt wurden, indirekt, diese Befehlskette, das wissen wir noch nicht genau. Aber was wir ganz klar wissen aus Videos, aus Analysen von Videos und Beweisen, die gesammelt wurden, ist eben, dass Regierungstruppen Massaker und außergerichtliche Hinrichtungen verübt haben und ZivilistInnen getötet haben. Und jetzt gibt es eben die Bestrebung in Sweda, sich unabhängig zu machen, das selbst zu verwalten, ähnlich wie die kurdischen autonomen, selbstverwalteten Gebiete.
Um nochmal auf deine Geschichte zurückzukommen, die Menschen, die du getroffen hast, ich nehme an, dass sehr viele auch Angehörige haben oder Freunde, Bekannte haben, die unmittelbar betroffen sind. Was haben die dir erzählt?
Also ich war 10 Tage vor den Massakern vor Ort und die Stimmung war sehr positiv. Also ich habe mich mit vielen Menschen in der Zivilgesellschaft getroffen, KünstlerInnen, politische AktivistInnen. Ich war in einem Untergrundcafé und habe verschiedenste Menschen getroffen, die an künstlerischen, kreativen Projekten gearbeitet haben. Beispielsweise wollten sie Wein anbauen und die Region, die historisch Wein angebaut hat, wieder ein bisschen wiederbeleben und daraus auch ein Geschäft machen. Und da war die Stimmung eher, ich sag mal, positiv im Aufschwung, dass man jetzt was anpackt, gleichzeitig aber auch ein bisschen ängstlich, inwiefern die Regierung eingreifen wird, beispielsweise wenn es ums Thema Alkohol geht. Also ob das möglich sein könnte, Wein anzubauen und zu verkaufen. Und es gab da so ein bisschen Angst, aber es gab jetzt, glaube ich, nicht die Erwartung, dass es so krasse Massaker und Gewalt in den nächsten Tagen geben wird. Ja, ich habe auf der Straße natürlich Menschen gesehen, die bewaffnet waren und dazu muss man wissen, in Sweda gibt es Milizen, drusische Milizen, verschiedene Milizverbände, die auch bewaffnet waren und diese Waffen auch nicht abgeben wollten. Das ist die Konfliktlinie mit der Regierung hauptsächlich. Und natürlich hat sich die Stimmung komplett geändert nach der Massaker. Also die Menschen, die an gewissen Projekten gearbeitet haben, mussten entweder raus, waren zum Teil auch draußen, aus Zufall, weil sie FreundInnen in Damaskus besucht haben oder an politischen Projekten außerhalb von Sweda gearbeitet haben. Und die haben dann ganz schnell in den, ich sag mal, Notfallmodus geschaltet und humanitäre Hilfe geleistet bzw. sich selbst organisiert.
Hast du jetzt im Nachgang noch Kontakt zu einigen Personen, die du skizziert hast? Was sagen die dir?
Ja, ich habe Kontakt. Das war teilweise sehr schwierig, weil das Internet ausgefallen ist beziehungsweise teilweise auch abgeschaltet wurde von der Regierung. Die haben dann über Starlink kommuniziert. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten hatte ich Kontakt und dementsprechend waren die Antworten natürlich auch unterschiedlich. Im ersten Moment natürlich ganz viel Angst, gefangen zu sein in dem eigenen Haus, nicht raus zu können. Sniper, also Menschen mit Schusswaffen vor der Tür zu haben, Gefechte, die ganzen Geräusche zu hören. Also erstmal ein sehr traumatisierendes Moment. Und dann sind sie übergegangen in diese eher aktive Rolle, sich zu vernetzen, Kollektive zu bilden, zu schauen, okay, ich habe hier noch eine Wassermelone und ich habe hier noch Reis zu Hause und wer braucht was? Manche hatten sogar eine Ausbildung in Erster Hilfe oder haben sich engagiert als RettungssanitäterInnen und waren dann unterwegs, haben sich bei verschiedenen Hilfsorganisationen engagiert und sind so ein bisschen in so einen aktiven Bewegungsdrang auch gekommen. Aber die Reflexionsebene war bei vielen noch nicht da. Also es war sehr akut. Wir handeln jetzt in einer Akutsituation und eine Psychologin aus Sweda, mit der ich gesprochen hatte, sagte auch, es ist ein kollektives Trauma, in dem die Menschen noch gar nicht an dem Punkt sind, wo sie es verarbeiten können, weil sie immer noch auch jetzt in einer Art Krisenmodus sind. Manche sind draußen und wiederum andere helfen, wo sie können, versuchen, dass mehr Hilfe reinkommt, Hilfskonvois zu organisieren, Nachbarschaftshilfen, Unterkünfte, weil natürlich auch viele Menschen vertrieben wurden. Also da ist auch jetzt immer noch so eine Art Notstandssituation. Viele protestieren auch gegen die Regierung und gehen auf die Straße.
Und sich gegenseitig auch zu helfen bei einer Grundversorgung oder mit dem Nötigsten auch da in den Austausch zu gehen.
Genau.
Julia, du hast es jetzt fast schon in einem Nebensatz ein bisschen skizziert, dass die Menschen, mit denen du in Kontakt bist, aber auch aus anderen Geschichten, die du schon geschrieben hast, da triffst du ja immer wieder Menschen, die traumatisiert sind, die viel Leid und Elend erlebt haben, viele extreme Menschenrechtsverletzungen. Wie gehst du denn als Reporterin damit um?
Ja, es ist mir total wichtig, darüber zu sprechen, weil von außen sieht es immer so aus, Journalismus ist, ich treffe einen Protagonisten, eine Protagonistin, die sind quasi ja die Hauptperson in einem Erzählstrang und in einer Geschichte und sie erfüllen eine gewisse Funktion. Ich treffe sie, sammle Informationen und schreibe das dann auf. Aber ich finde, ein wichtiger Prozess im Journalismus ist eben auch, diese Vorarbeit zu leisten und natürlich auch an den Menschen dran zu sein. Und wenn wir jetzt über traumasensiblen Journalismus reden, dann geht es, finde ich, ganz stark um Empathie, um zwischenmenschliche Beziehungen auch und einfach einen Raum zu schaffen im Gespräch oder im Austausch, der sehr vertrauenswürdig oder sehr vertraulich ist. Also erstmal einen Raum zu schaffen, in dem ich nicht mit vorgefertigten Meinungen reinkomme oder indem ich nicht 5 Minuten habe und 3 Fragen stelle und wieder gehe, sondern eher einen Raum zu schaffen, in dem Menschen wirklich erzählen können und vor allen Dingen Menschen, die durch traumatische Ereignisse gehen, in dem Moment vielleicht auch ein bisschen mehr Macht und Kontrolle in dem Gespräch bekommen, als in Gesprächen zum Beispiel mit PolitikerInnen, in denen ich natürlich sehr stark auch das Gespräch kontrolliere und eingrenze und sehr kritische Fragen stelle.
Aber Stichwort Empathie, das ist sicherlich auch für unsere Hörerinnen wahnsinnig gut nachvollziehbar. Aber wie schaffst du es trotzdem, Distanz zu halten? Weil du berichtest über das Leben der Personen. Wie kriegst du das hin?
Ich finde, das ist eine spannende Frage, weil wir immer denken, aus einer westlichen journalistischen Perspektive, die Distanz ist das Wichtigste. Keine Distanz zu haben, verschafft mir oftmals den Zugang zu den Menschen. Das sind nicht Menschen, die ich treffe, weil sie ExpertInnen sind. Sie sind ExpertInnen ihrer eigenen Situation. Aber diese Menschen treffe ich, weil ich Kontakte habe, weil ich Freunde habe, Freundesfreunde, Bekannte. Und das ist ganz wichtig auch, um die Geschichte vernünftig aufzuschreiben, finde ich. Und die Distanz, die dann dazu kommt, ist die journalistische Professionalität. Da gehört für mich dazu, ganz klar zu sagen, für das ist jetzt hier im journalistischen Raum, also was jetzt gesagt wird, ist on the record, was in Nebengesprächen gesagt wird, wenn wir noch einen Tee trinken, ist off the record. Dazu gehört einfach Vertrauensbildung, zu sagen, ich arbeite für dieses und jenes Medium, da gehen die Informationen hin, das ist das Framing der Geschichte, das wird das Narrativ, das ist mir in meiner journalistischen Arbeit wichtig, das sind meine Ansätze und Ansprüche und da ganz viel Transparenz zu schaffen. Und die Distanz zu den ProtagonistInnen, die kommt dann auch so ein bisschen dadurch, dass klar auch geregelt ist, welche Informationen frage ich journalistisch ab und welche Informationen frage ich ab, weil es mich als Menschen interessiert, weil ich mit den Menschen in Kontakt bleiben möchte, weil ich sie unterstützen möchte, weil ich mich natürlich auch sorge, wie es ihnen geht und was sie machen. Und das kommt für mich an erster Stelle und dann die journalistische Informationssammlung an zweiter Stelle.
Du berichtest immer wieder aus doch schwierigen Gebieten, wo es viele Konflikte gibt, wo es auch Kriege gibt. Wie bereitest du solche Reisen vor? Hast du bestimmte Sicherheitsvorkehrungen? Wie versuchst du vor Ort erstmal rauszufinden, wie kann ich mich bewegen, was brauche ich, wie schaffst du dir Kontakte?
Ich finde die Fragestellung interessant, das Framing. Ich sehe es gar nicht so. Also es gibt überall Konflikte in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und es ist auch eine total spannende, lebendige Region, in der es eine lebendige Zivilgesellschaft gibt. Und sehr viele Inspirationen, Ideen, die Gesellschaften auch nach vorne bringen können. Und da versuche ich, den Fokus drauf zu legen. Und so erklärt sich dann auch, wie ich arbeite oder recherchiere. Das hat viel zu tun mit Netzwerk natürlich, mit Kontakten, damit, dass ich verknüpft bin. Freundinnen, Freunde, die wiederum dann Leute kennen, die einem Themen oder Ideen auch erzählen und wo man dann oder wo ich dann nachrecherchiere und nachfrage und dem ich nachgehe. Und zum Thema Sicherheit, das ergibt sich dann daraus, dass ich natürlich auch vernetzt bin mit Institutionen, die sehr stark mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Also Nichtregierungsorganisationen, lokale Initiativen, die sich zusammengetan haben, politische lokale Gruppierungen, die natürlich einen total großen Wissensschatz haben, Beispielsweise gibt es in Deutschland Adopt a Revolution, die sind super verknüpft mit Menschen aus der Zivilgesellschaft in ganz Syrien und die wiederum haben dann Kontakte vor Ort, die mir dann wiederum sagen können, wie die Lage gerade ist. Und so ergibt sich dann ein ganz gutes Bild. Also viel Informationssammlung, dann natürlich Informationssammlung unter KollegInnen, die gerade da waren, die einem ein bisschen was erzählen können, wie die Situation ist, die Sicherheitslage. Dann natürlich auch, wie es funktioniert mit Akkreditierungen, ob man den Zugang bekommt, zu wem man gehen muss, wenn man eine Genehmigung braucht und wie dieser Prozess funktioniert.
Mhm. Okay, das ist total spannend. Danke dir für den Einblick. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Fernverbindung angekommen. Und normalerweise fragen wir am Ende unserer Folgen immer, wie geht's denn eigentlich der Linken in den einzelnen Ländern? In diesem Fall würde ich dir gerne eine andere Frage stellen und das passt ganz gut zu dem, was du gerade skizziert und was du erzählt hast. Für dich, auch für deine Arbeit, aber auch für die Menschen vor Ort, zivilgesellschaftliche Organisationen sind wahnsinnig wichtig. Also auch Menschen oder Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, die sich sicherlich auch darum kümmern, um Aufklärung, was eigentlich passiert ist, dass das alles nicht in Vergessenheit gerät, dass da eine gute Aufarbeitung stattfindet und irgendwann vielleicht auch sowas wie Aussöhnung oder ein Frieden auch zwischen den einzelnen Gruppen, die vor Ort sind. Aus deiner Sicht, wie geht es diesen Gruppen?
Ja, die haben unglaublich zu kämpfen. Ich bewundere sie sehr. Ich habe einen hohen Respekt davor. Sie haben sehr lange gekämpft und sie kämpfen immer noch mit den unterschiedlichsten Mitteln, Methoden, natürlich friedlich. Ich glaube, sie sind sehr stark und es wird unterschätzt, wie stark unterschiedliche zivilgesellschaftliche Kräfte sind. Ich glaube, sie haben sehr viel Wissen angesammelt in den Jahren. Viele Menschen im Exil, in unterschiedlichsten Ländern, in unterschiedlichsten Projekten, Positionen, Unternehmen und so weiter. Also da steckt ganz viel Wissen in der syrischen Zivilgesellschaft, viel Erfahrung und viel Drang und Willen nach Veränderung. Ich glaube, sie haben einen gewissen Druck auch auf den Präsidenten und die MinisterInnen. Also nicht umsonst gibt es eine Sozialministerin, die zumindest von sich selber sagt, dass sie ein Kind der Revolution sei und dass sie aus der Zivilgesellschaft käme und aus einer Friedensbewegung, die es jetzt auf einen MinisterInnenposten geschafft hat und der es auch wichtig ist, das zu betonen. Also das zeigt ja auch, dass gewisse PolitikerInnen sich gerne so auch sehen, dass sie da verbunden sind. Und die Menschen haben es schwer. Es findet viel Austausch untereinander statt, weil natürlich die Narrative auch sehr unterschiedlich sind und die Erfahrungen, auch Gewalterfahrungen sehr unterschiedlich sind. Und es ist ein sehr, 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 sehr langer Prozess. Und natürlich geht es auch darum, diesen Prozess abzuwägen, wie glaubwürdig ist die jetzige Übergangsregierung, wenn sie sagt, ja, wir kümmern uns um die Vermissten. Ja, wir richten ein Komitee für die Vermissten ein. Ganz großes Thema in Syrien. Und da halten eben sehr, sehr viele Menschen aus der Zivilgesellschaft immer noch den Druck auf, dass die Regierung das auch macht, was sie den Menschen verspricht.
Vielen Dank dir, Julia, für deine wirklich sehr eindrückliche Schilderung. Und wir freuen uns natürlich auf weitere Berichterstattungen von dir aus den unterschiedlichsten Ländern, wo du unterwegs bist. An dieser Stelle auch vielen Dank an Daniel Fromm für die Produktion und das gesamte Podcast-Team für die redaktionelle Begleitung. Wir freuen uns über ein Like und Verbreitung in den sozialen Medien und natürlich auch über Post an uns. Wenn ihr Lob, Kritik, Tadel oder Hinweise an uns habt, dann schreibt uns gerne an fernverbindung@taz.de. Und was ganz wichtig ist noch zu guter Letzt, guten Journalismus gibt es leider nicht für umsonst. Und daher unterstützt die Taz doch gerne über unser freiwilliges Bezahlmodell auf Taz. Zahlig. Das war die Fernverbindung, der Auslandspodcast der Taz. In der nächsten Woche begrüßt euch an dieser Stelle mein Kollege Leon Holly. Alles Gute und auf bald.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.